herzlich willkommen zum Be The Light Podcast, der Podcast für deine Woche voller Strahlkraft. Wir sind Anja und Insa, Expertinnen für Markenbildung und Persönlichkeitsentwicklung.
In unserem Podcast beleuchten wir, warum es so wichtig ist, dass die Businesswelt und die Persönlichkeitsentwicklung näher aneinander rücken und welche Auswirkungen das Zusammenspiel für das große Ganze hat. Gemeinsam mit unseren Gästen sammeln wir konkrete Tipps und Tricks, wie wir als Gemeinschaft daran wachsen können.
Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Vertiefende Infos gibt es wie immer hier in den Shownotes oder auch auf unserer Website yay.vision/podcast.
Also, los geht's und be the light.
Hallo liebe Anja und ich freue mich sehr auf die Folge, die wir heute zusammen aufnehmen und ich bin ganz gespannt, ob der DHL-Paketbote klingelt, während wir hier aufnehmen, denn ich weiß ja, du wartest auf ein Paket.
Ja, ich flipp aus, ich sag's dir. Also ich habe letzte Woche, ich habe eine super liebe Freundin, Mädchen Style aus Köln und die hat den größten Kleiderschrank Kölns und verleiht Klamotten und ich habe den Abiball heute Abend. Meiner Tochter. Und ich hatte die beim Fasten kennengelernt und die hat so krasse Styles und die kennt mich ja jetzt auch und sagt, ich habe was im Kopf, ich gehe da einmal durch meine Kleiderstand. Dann gucke ich mal nach und da habe ich doch schon was. Ne? So einen weißen, ganz glänzenden Hosenanzug. Da mache ich dir mal direkt noch ein paar Tops dazu. Ich stelle dir auch mal ein paar Taschen dazu. Ich packe dir alles in ein Paket und dann geht es auf den Weg. Sehr super, ne?
Und das war die letzte. Genau so.
Ja, natürlich, ist ja voll
krass. Ist das schön.
Ja, ich liebe das ja so. Ich habe ja auch in Köln mal eine Zeit lang gelebt. Insofern liebe ich diesen Dialog. Und Fakt ist nur, das Paket ist bis heute und heute Abend ist der Abiball nicht angekommen. Ich glaube, weil der Inhalt so schön ist, hat ihn irgendjemand gequält? Nein, es ist.
Du, das glitzert schon von außen, das Paket.
Ja, ich könnte Antje zutrauen, dass sie an der Stelle irgendwie was Schickes noch außen dran gemacht hat, dass alle gedacht haben, boah, das ist aber ein krasses Paket. Ja. Ja, also ich bin ein bisschen nervös, weil ich war jetzt gestern aus lauter Verzweiflung noch ganz schnell bei mir hier in der Hamburger Meile und habe mich in eine weiße, weil ich habe einen weißen Blazer und eine weiße Hose gepresst, die zwei oder ein Nummer zu klein waren. Als ich das so meinen Töchtern gestern vorgeführt habe, guckten die mich etwas kritisch an. Ich so, ey, wenn ich den Bauch einhalte, geht's doch. Das glitzert echt drüber und dann sieht man oben nicht, dass es eigentlich viel zu eng ist. Essen tue ich an dem Abend nichts.
Du isst heute den ganzen Tag nicht mehr.
Nee, eben. Also. Ich mache mir gleich einen grünen Smoothie und der muss
natürlich
jetzt
reichen. Ja. Nimm zwei Limetten.
Genau, ich flippe aus, wirklich. Also ich hoffe und bete, und dass das Paket ankommt. Und wenn irgendjemand mal eine geile Klamotte braucht, dann kann ich Antje Match Your Style auf Insta echt nur empfehlen. Coole Frau. Aber ich bin mir sehr sicher, ich bin optimistisch. Das wird heute kommen und ich werde heute Abend in weiß glänzen.
Ja, so oder so, halt entweder ein bisschen enger oder halt in der richtigen Größe, ne?
Genau so.
Also ich möchte mal an der Stelle sehr deutlich sagen, wir möchten alle ein Foto sehen bei LinkedIn.
Ja, entweder in Wursthose oder...
Genau. Oder ich habe eine noch bessere Idee. Du machst das bei Insta, da gibt es doch diese Abstimmungsmöglichkeiten.
Oh,
und dann
herrlich.
Machst du so eine Abstimmung. Ist es die kleine oder die große Hose? Was meint ihr, liebe Community?
Ja.
Und
ich
ansonsten empfehle ich, also wenn das mit den grünen Smoothies nicht läuft, mach so ein bisschen Kale und Nie-Säfte.
Ja.
Bei den ganzen Tag Entschlackung, Sellerie, gibt's bestimmt was. So, jetzt müssen wir irgendwie von Presswurst, Entschlackung und Abiball Glitzer aus Köln zu Johannes und Netzwerken kommen.
Doch, das geht, weil solche privaten, persönlichen Geschichten bauen Vertrauen auf und Vertrauen brauchst du, um zu netzwerken. Und ich finde, das ist eine mega Überleitung. Und alle,
das stimmt, jetzt also, noch nicht... wie du das jetzt gemacht hast.
Ja, ihr könnt gespannt sein auf meinen LinkedIn-Beitrag nächste Woche.
Bin ich eine Presswurst oder nicht? Nee, aber das stimmt. Also die Community hat sich jetzt sehr mit dir wieder connected und hat bestimmt doch mehr Vertrauen, weil es ist ja wirklich sehr menschlich und ich meine, wer kennt es nicht? Klamotten, die irgendwie zu klein sind, kennt, glaube ich, jede Frau. Auch das Drama, dass für irgendwelche großen Anlässe Klamotten nicht da sind, kennt jede Frau. Von daher finde ich, das war sehr, sehr cool und abgesehen davon muss man ja auch sagen, man könnte noch eine Überleitung machen zum Thema Netzwerk. Nicht nur Anekdoten, sondern auch du nutzt dein Netzwerk, um gute Kleidung zu finden und lässt dir da einfach helfen. Auch das ist ja eigentlich wunderbar. Von daher sieht man an diesen beiden Geschichten schon, wie wichtig Netzwerke sind. Und jeder Gründer weiß sowieso, wie wichtig Netzwerke sind. Und wir haben heute mit Johannes einen absoluten Netzwerkprofi am Start. Ich freue mich sehr drauf und würde einfach mal sagen, los geht's, oder?
Absolut.
Hallo, lieber Johannes, schön, dass du da bist.
Moin, moin.
Und Anja und ich haben es ja schon ein bisschen anmoderiert. Es geht um Netzwerke. Es geht, wie baue ich mir als Gründer das perfekte Netzwerk auf? Ich möchte heute ganz, ganz viel lernen von dir, dem Networking-Profi. Und natürlich auch deine Geschichte dahinter hören und verstehen, wie man eigentlich Networking-Profi wird und was man dabei beachten kann und machen kann. Und bevor wir da jetzt ganz tief einsteigen, würde ich sagen, du stellst dich erstmal vor und sagst ganz kurz mal, wer du bist, was du machst, welche Hüte du aufhast, wie du so schön vorhin gesagt hast. Und vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund, warum du heute hier bist oder woher wir zwei uns eigentlich kennen. Im weitesten Sinne von Kindergeburtstagen, kann man sagen. Wir haben gleichaltrige Kinder und du als alter Netzwerkprofi hast natürlich sofort erkannt, dass wir uns nicht nur am Kindergeburtstagsbuffet gut unterhalten können, sondern auch im beruflichen Kontext. Und deswegen bist du heute hier und das freut Anja und mich ganz besonders. Und wir sagen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und an sich hast du es schon gut eingeleitet, woher wir uns kennen, weil unsere Kinder miteinander spielen und in die Schule gehen und sich auch gerne mögen, kann man ja wohl auch so sagen. Ne? Genau, und da kamen wir ins Gespräch über das, ich sag mal, Kind in die Schule bringen oder Elternabend hinaus oder auch die Kindergeburtstage und haben herausgefunden, dass wir erstens viele Parallelen auch haben und auf der anderen Seite dann ja unsere eigene Geschichte mitbringen, wo wir uns auch gegenseitig stützen können. Und da sind wir eigentlich schon voll beim Netzwerken drin. Es geht ja um sich gegenseitig zu unterstützen, weiterzubringen und so weiter. Genau, aber bezüglich meiner Vorstellung. Ich komme ursprünglich aus der Musikindustrie. Also ich habe mal Musikwirtschaft studiert, habe das bis zum Doktor hochgetrieben, also eine Doktorarbeit über identitätsorientierte Künstlermarkenentwicklung geschrieben. Also wie man Künstler aufbaute, nachhaltig basierend auf ihrer Identität. Und allein das hat schon ganz schön viel mit Netzwerken zu tun, weil man im Endeffekt beim Netzwerken ja auch seine eigene Identität mitnimmt und dort zeigen möchte, oder ja dort Verbindungen aufbauen möchte, die authentisch sind. Und die Musikindustrie war immer sehr, sehr Networking-lastig. Also das ist ein typisches People's Business, was einfach daran liegt, dass Musik sehr emotional ist. Und wenn du Menschen emotional mitnehmen kannst, dann kannst du sie auch für dich gewinnen in dem Fall. Ne? Die Musikindustrie habe ich in den Nullerjahren und Zehnerjahren miterlebt. Und das war diese Zeit der massiven digitalen Transformation dieser Branche. Also es waren ja schon disruptive Entwicklungen, ne, von CD über Download zu Streaming. Ja. Und das ist ja nur die Konsumenten- oder Tonträgerseite. Es hat sich ja alles verändert, wie wir Musik produzieren, wie wir Musik vermarkten, wie wir Musik vertreiben und so weiter. Das heißt da, und das ist schon der erste Wink zu dem, was ich heute partiell mache. Ich habe damals genetzwerkt, ich habe damals digitale Transformation miterlebt und heute bin ich in der Digitalwirtschaft unterwegs. Ne? Aber bevor ich da hingekommen bin, habe ich dann noch einen Zwischenstopp bei meinem eigenen Startup gemacht. Also ich habe selber gegründet, 2017 offiziell, 2016 begonnen. Ich hatte eigentlich so das Vorhaben, meine Doktorarbeit in eine App zu gießen. Dadurch, dass das allerdings ein sehr, sehr großes Vorhaben war, also die Welt zu retten im Endeffekt, muss man sich erstmal auf ein Problem konzentrieren und das war dann das Thema Netzwerken. Das heißt, diese Anwendung sollte Menschen unterstützen, proaktiv mit Handlungsempfehlungen ihre Beziehungen zu entwickeln, ne, und sehr priorisiert, fokussiert vorzugehen. Ja, die App gibt es nicht mehr. Das Startup musste ich 2019 runterfahren, also die Menschen entlassen und mir was Neues ausdenken, was ich in meinem Leben tue. Hat unterschiedliche Gründe, die ich jetzt hier nicht irgendwie weiter erläutere, dann würden wir hier zu lange dran sitzen an dem Thema. Aber das Thema Netzwerken hat mich ja nicht losgelassen. Ne? Also ich habe danach dann, das Startup ging um das Thema Netzwerken. Das heißt, ich hatte ganz viel Expertise aus den Jahren in der Musikindustrie, aus den Jahren mit dem Startup und habe angefangen, dann auch über das Thema zu sprechen. Dann irgendwann gesagt, okay, wenn ich jetzt keine App entwickle, vielleicht bin ich das Produkt. Also das, was ich weitergeben kann. Ne? Ich habe dann angefangen, auch Workshops zu geben, neben meinem dann folgenden Vollzeitjob, weil Anfang 2020 habe ich die Leitung des Divisch-Netzwerkes, also des Netzwerkes der digitalen Wirtschaft Schleswig-Holstein übernommen und habe seit dem Tag jeden Tag netzwerken dürfen und dann noch nebenberuflich mein eigene, also dieses Training geben können oder Workshops oder Speaking machen können zum Thema Netzwerken. Das heißt, mein ganzer Tag ist gefüllt mit Networking.
Eine Doppelfunktion dann, Johannes. Das heißt, du bist auf der einen Seite angestellt und auf der anderen Seite selbstständig, weil dann, okay, alles klar.
Ja. Und weil man neben vier Kindern immer noch noch mehr Zeit hat, habe ich dann noch meine Hochschuldozententätigkeiten aus der Musikindustriezeit. Soll ja nicht langweilig werden. Ne? So viel zum Thema Nacheinanderprinzip. Nein, aber es lässt sich miteinander vereinbaren. Es ist auch irgendwie alles miteinander verwandt, weil es häufig um die gleichen Themen geht. Und ob ich nun vor Studierenden spreche oder vor wem auch immer, ist dann auch relativ egal. Also, aber das sind so im Endeffekt die Säulen, die ich aktuell trage. Ja. Und ansonsten, ich habe vier Kinder, komme ursprünglich aus Kiel, war 7 Jahre lang weg und bin danach wieder nach Kiel zurückgekehrt und wohne jetzt im gleichen Dorf wie Insa.
Super schön. Das Netzwerken an sich, was ist das, was dich da so dran fasziniert? Was ist das, was du, ja, was ist da deine Leidenschaft, was dich ja so lange auch jetzt schon an dem Thema hält?
Es ist die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen, voranzukommen. Man nennt das ja manchmal auch Helfersyndrom, ne? Also dass man immer den Wunsch hat, anderen Menschen irgendwie auf ihrem Weg zu begleiten. Typische Mentoren sind ja auch gute Netzwerker. Und das bringt mich voran, also bringt die Menschen voran, bringt auch mich voran, weil ich ja neue Erkenntnisse oder neue Beziehungen aufbaue, weil ich Freude habe, im geschäftlichen Kontext nicht nur über fachliche Themen zu sprechen, sondern auch den Menschen kennenzulernen. Und man darf es jetzt auch ganz geschäftlich sehen, man bekommt ja auch irgendwann wieder was zurück. Ne? Mhm. Also es geht nicht darum, dass wir immer nur helfersyndrommäßig nur geben, sondern irgendwann wollen wir auch nehmen und diese Balance zu haben, Geben und Nehmen zu haben, ist sehr, sehr bereichernd.
Ich glaube, dass das was ganz Wichtiges gesagt, weil das ist ja etwas, was gute Netzwerke auch auszeichnet, dass sie eben in beide Richtungen funktionieren und sicherlich nicht immer ad hoc. Also oftmals ist es ja so, dass man diese Gegenleistung in Anführungsstrichen nicht immer sofort merkt. Aber trotzdem ist es ja so, dass man macht sich so einen innerlichen Knoten im Taschentuch quasi und sagt, okay, wenn ich irgendwann dir was zurückgeben kann oder wenn du irgendwann was von mir brauchst, bitte, bitte melde dich. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Menschen wirklich auch lernen dürfen, dass gute Netzwerke so funktionieren. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen. Gerade in unserem Gründerkontext ist es ja ganz oft so, und das kennst du ja auch als ehemaliger Gründer, am Anfang braucht man unglaublich viel. Man kommt irgendwo hin, als erstes braucht man sowieso immer Geld, dann braucht man Kontakte. Und dann braucht man ja meistens auch noch irgendjemanden, der einem überhaupt erzählt, wie das ganze Business funktioniert, weil man ja sehr blauäugig oder sowas in der Gegend rumläuft. Das heißt, man ist ganz oft in so einer Bittstellerhaltung als Gründer, was nicht immer schön ist. Der ein oder andere kann das extrem gut. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann das gar nicht gut. Und da fühlt man sich nicht besonders wohl. Gleichzeitig ohne geht es eben nicht. Gibt es da einen Tipp oder einen Trick, wo du sagst, es fühlt sich dann einfach weniger komisch an oder wie kann man so angenehm netzwerken, wenn man vor so einer Herausforderung steht, dass man eigentlich immer nur fragen muss?
Naja, es ist das Selbstbewusstsein, auch mit dem man in dieses Netzwerken reingeht, weil es ist ein Irrglaube in meinem Auge, dass man immer nur der Bittsteller ist. Also man geht ja in ein Gespräch rein und möchte auch dem Investoren, dem Geschäftspartner, dem potenziellen Kunden ja helfen. Also wir brauchen nicht einem Kunden etwas zu verkaufen, der es gar nicht braucht, weil dann bitten wir einfach nur um sein Geld und nachher sind wir alle nicht zufrieden. Wir brauchen einen Investoren nicht oder eine Investorin nicht um Geld zu fragen, wenn sie es nicht selbst auch weiterbringt. Mhm. Und was auch noch ein Punkt ist, auch wenn Gründer vielleicht dann auf der Erfahrungsstufe weiter unten stehen, in Anführungsstrichen, haben die immer Erfahrungen oder Wissen, was andere Leute nicht haben. Das heißt, grundsätzlich mit dem Mindset reinzugehen, wie kann ich dir helfen? Erstmal unabhängig von, ich brauche dein Geld oder ich brauche dich als Kunden oder du musst mir irgendwie einen Artikel auf deinem tollen Magazin irgendwie veröffentlichen oder was auch immer, ist ja erstmal dieses Mindset, okay, was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Wonach suchst du denn? Vielleicht suchst du nach coolen Geschichten und vielleicht ist diese Geschichte gar nicht jetzt erstmal bei mir, sondern vielleicht kenne ich jemand anderen, der da gut ist. Und dann geht es in dieses Mindset auch der Vernetzung, ne, dass man schaut, okay, ich habe ein Netzwerk, auch wenn ich ein junger Gründer bin, habe ich trotzdem ein Netzwerk und kann gucken, wie ich da vielleicht meinem Kontakt auch helfen kann.
Das ist also spannend, weil das ist ein kompletter Switch, finde ich. Ne? So denke ich gar nicht drüber nach, wenn ich ans Netzwerken denke, dass ich sozusagen der tendenziell was möchte, dann auch sagen kann, nein, warte mal, ich kann dir genauso gut helfen. Finde ich eine sehr schöne Anregung an der Stelle. Da würde ich mal die Perspektive zu wechseln. Finde ich toll. Das ist super. Der Mensch steht ja für dich sehr im Fokus. Das hat sich ja wie so ein roter Faden bei dir durchgezogen, ne? Auch für deine Musikindustrie kommt, weil du da den Menschen ja auch ganz bewusst und tiefgründig anschaust, um genau seine Individualität, seine Persönlichkeit authentisch ins Außen zu bringen. Wie gehst du vor, wenn du jemanden kennenlernst und du sagst, du möchtest ihm jetzt helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen? Was ist so die Vorgehensweise? Was für Tipps gibst du da auch an die Hand, in die Sichtbarkeit zu kommen?
Also bei einem Gespräch ist mal ganz wichtig, herausfinden, was für Herausforderungen, Themen, Probleme, Projekte, Ziele bewegen den Menschen gerade. Weil man, wenn man nur das weiß, wo die gerade stehen, kann man denen auch, sagen wir, zielgerichtet helfen. Aber trotzdem muss man, und da sind wir dann auch bei der eigenen Authentizität, sehr, sehr klar machen, wo kann ich dir helfen, aber wo kann ich auch nicht helfen. Ja. Und nicht dann so, ich kann alle Probleme lösen, das geht nach hinten los, weil das auch nicht dann fachlich nicht funktioniert und auch nicht glaubwürdig ist. Und das heißt, beim Netzwerken, und das ist dann sowohl die fachliche Ebene als auch dann die persönlich-emotionale Ebene, ist es wichtig, sich auf seine Leisten quasi zu konzentrieren und damit was anzufangen und nicht versuchen, Online-Marketing kann ich auch noch machen, obwohl ich eigentlich in einer ganz anderen Domäne unterwegs bin. Das ist total wichtig, weil das wird sofort irgendwo entlarvt, wenn man vorgibt, jemand zu sein oder vorgibt, irgendetwas zu wissen. Und dann kommt eine fachliche Nachfrage und dann zerplatzt diese Blase. Das ist ist in persönlichen emotionalen Geschichten. Also ich kannte niemand sagen, dass ich ein Radprofi bin, wenn ich mich mit irgendwem über Räder oder Fahrradfahren unterhalte. Auch beim Thema Fußball muss man einfach gucken, habe ich das Wissen mit auf dem gleichen Level mit jemandem zu diskutieren, wie der vielleicht gerade spricht. Also ein Vollblut-Fan des HSVs. Ja, ich kann sagen, ich mag den HSV auch gerne. Aber ich kann nicht sagen, über welche Transfer wir uns gerade unterhalten wollen. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Und fachlich ist es genau das Gleiche. Ne? Also ich kann über Netzwerken sprechen, ich kann über digitale Transformation sprechen, ich kann generalistisch über viele IT-Themen sprechen, aber wenn jemand mit mir ein Fachgespräch über technische KI sprechen, also führen möchte, da kann ich nicht helfen. Das ist dann so. Da bin ich nur Anwender.
Das ist was ganz Wichtiges gesagt. Das ist das Wort Authentizität. Und das ist ja tatsächlich was, das ist uns in unserem Podcast auch schon ganz viel begegnet. Ich erinnere mich da an die Folge mit Darius oder ich erinnere mich auch an die Folge mit Inken. Beides Folgen, die wir unten nochmal in die Shownotes packen, die wir sehr, sehr, sehr auch empfehlen können, sich in Verknüpfung mit heute mal anzuhören. Das als kleiner Sidekick. Aber zu diesem Thema Authentizität. Das ist ja etwas, wenn ich mit dem, sagen wir mal, Netzwerk-Mindset jetzt loslaufe und auf einmal sagen soll, okay, ich habe auch was ich zur Party mitbringe, dann muss ich natürlich vorher erstmal mich sehr genau mit meiner eigenen Persönlichkeitsmarke beschäftigen und muss eben gucken, wer bin ich, was kann ich, wofür will ich stehen. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist ja auch das, was Anja und ich bei Yale Vision machen, in dem Moment, in dem du das als Gründer machst oder generell auch als jeder Mensch, der irgendwie in einen Beziehungsaufbau gehen möchte, egal ob beruflich oder privat, bist du überhaupt erst in der Lage, gute Beziehungen aufzubauen. Du musst erstmal eine Beziehung zu dir selber sozusagen finden und dich selber kennenlernen, ehe du dann wiederum rausgehen kannst. Hast du da noch Tipps und Tricks? Wie macht man das? Also ich meine, es knüpft ja auch an deine Doktorarbeit an letztlich.
Ja, also bei dem Thema, wer bin ich eigentlich, gibt es ja verschiedene Aspekte. Es ist das Thema, welcher Persönlichkeitstyp bin ich? Ne, da gibt es auch diese, also das Ganze mit diese Farbschemen oder von Tobias Beck.
Das Diskmodell. Oder ja, stimmt.
Diskmodell oder die Dementieren. Ne, dass man da versteht, wer man selber ist, ne, damit man sich auch einordnen kann, bin ich irgendwie der extrovertierte, menschenorientierte Mensch oder der introvertierte, dass man da auch sein eigenes Verhalten dann auch versteht, ne, oder auch dann sich dementsprechend dann anpassen kann, wenn es notwendig ist, ein Stück weit, wie man es kann. Man kann sich auch dann irgendwie weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite sind es die Themen, die einen bewegen. Also wofür brenne ich eigentlich? Für welche Themen brenne ich? Ich kann das für mich selber sehr, sehr klar formulieren. Und ich bitte auch immer die Menschen, die in meinem Workshop sitzen, da habe ich so ein Parts mit Identitäts, also über die eigene Identität nachzudenken, bitte ich auch immer darum, genau diese Sachen zu identifizieren. Das ist für die ganz schön schwierig, insbesondere wenn sie konkret werden sollen. Ne? Wenn sie da aufschreiben, ja, ich mag gerne reisen, dann denkst du, okay, mit Reisen kannst du niemanden irgendwie von der Straße locken. Jeder ist gerne mal im Urlaub. Aber wo genau hin? Wenn er denn dann sagt, ich mache gerne irgendwie Rucksacktouren in Südamerika, dann ist das ein ganz anderer Schnack.
Nein.
Ne, und,
naja, das erzeugt
diese,
ja auch direkt Bilder, ne?
Also ja, genau,
bei denjenigen, der gegenüber ist, wenn du sagst, dann habe ich sofort ein Bild und das weckt ja eine Emotion total gut. Mhm.
Und es macht einen interessant als Menschen. Da will man auch gerne mehr erfahren, wie war es denn dort. Ne? Also ich habe 3 Jahre in England gelebt, komme aus der Musikindustrie, bin freiwilliger Feuerwehrmann. Das sind alles so Themen, wo die Menschen dann irgendwie dann Interesse haben, auch sich darüber zu unterhalten. Und es ist immer eine Chance, und das ist der nächste Punkt beim Netzwerken, Gemeinsamkeiten zu finden.
Mhm.
Ne, Insa, wir haben uns intensiv über Thermomix unterhalten. Das ist eine hochemotionales Thema.
Ja, das stimmt.
Es gibt Menschen, die Thermomix lieben, und es gibt Menschen, die das nicht verstehen, die das Thema nicht verstehen. Ne? Und das ist okay, dass es beide gibt. Man kann auch dann irgendwie ein Battle beginnen, so, aber das ist kein richtiges Kochen, dann hat man auch ein Gespräch. Ne? Das ist sowas
aber jetzt
sind Themen.
Möchte ich schon wissen, zu welchem Team du gehörst, Johannes.
Hm? Thermomix.
Zu welchem Team ich gehöre, weißt du ja, Anja.
Ich gehöre zum Team Thermomix. Und ich hatte tatsächlich sogar mal 2 Thermomixe. Das ist ja.
Ey, ich meine, mit 4 Kindern, wir haben das alles ausdiskutiert. Eine Portion Milchreis im Thermomix reicht Johannes Familie nicht. Er braucht 2 Thermomixe parallel.
Exakt. Leider ist eine kaputt gegangen, jetzt haben wir nur noch wieder einen. Ja, genau. Aber so, wir sehen jetzt schon an dieser Emotionalität, dass das Themen sind, die uns irgendwie dann auch als Menschen bewegen und dass wir da dann einfach gucken müssen, was machen wir daraus, ne?
Ja, das ist super. Ich möchte ganz kurz, bevor wir weitermachen mit der Strahlkraft, einmal sagen, auch Anja ist Team Thermomix. Also das ist sehr wichtig für alle Hörer, die hier sind, dass sie auch nochmal Anja einordnen können. Und dann können wir guten Gewissens weitermachen und über deine Strahlkraft sprechen, weil wir haben jetzt ganz viel schon von dir gehört und haben, Anja hat gerade gesagt, das, was dein roter Faden im Leben ist, ist eben dieses Thema Netzwerke aufbauen und auch Menschen, ich finde das Wort dekodieren nicht passend, aber Menschen vielleicht ein Stück weit zu verstehen oder zu lesen. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer rein. Warum glaubst du, kannst du das? Oder was ist das besondere Talent, was dich so macht, wie du bist, dass du eben so ein Netzwerkprofi bist?
Strahlkraft.
Also ich glaube, es ist eine Sache, wie wir in Gespräche reingehen.
Mhm.
Also in der Situation, dass ich nicht anfange, zuerst über mich zu erzählen. Okay, heute ist in der Podcast-Folge ein bisschen was anderes, was ich jetzt über mich erzählen soll, ja. Aber ein typisches Gespräch versuche ich so zu lenken, das ist tatsächlich auch ein passender Begriff dafür, dass die anderen Menschen zuerst erzählen. Aus persönlichem Interesse, aus dem Wunsch, auch dann deren Interessen so zu verstehen, wie ich denen helfen kann. Und natürlich, und das ist jetzt wieder dann eine geschäftliche Perspektive, um dann auch meine Vorstellung dementsprechend anzupassen. Es ist ein riesiger Unterschied, wenn ich weiß, dass ein Mensch bestimmte Interessen hat, dass ich dann dementsprechend meinen Elevator-Pitch auch anpasse und nicht meine Standardfloskeln runterrutschen, ne, also rausputzen lasse. Das heißt, das hat mehrere Aspekte und man kann hervorragend mit Fragen halt auch führen. Man kann auch zu identifizierten Gemeinsamkeiten, die man vorher vielleicht schon identifiziert hat, hinspielen. Ne? Also das ist durchaus möglich. Das heißt, das sind alles Punkte, die mich antreiben, das auch so zu machen. Und naja, wie ich gesagt hatte, ich liebe es, anderen Menschen zu helfen in ihrer Situation. Da bin ich halt ein Vollblut-Netzwerker, ne? Und ich mag es, wenn Menschen zusammenkommen, eine gute, also jetzt mal fernab von eigenen Gesprächen, die ich führe, sondern auch von Rahmenbedingungen, die man schaffen kann, vielleicht auch Veranstaltungen und so weiter, dass die Menschen in den Austausch kommen und nicht, ich sag mal, mit Vortragsprogramm zugedröhnt werden und dann wieder nach Hause gehen und nichts ist passiert. Das heißt also auch diesen Rahmen zu schaffen, dass Menschen miteinander sich unterhalten können, das Mindset in einem Netzwerk zu schaffen oder in einem inneren Kreis zu schaffen, wo Leute reingehen mit der Meinung, okay, wir sind irgendwie eine Community und wir wollen uns gegenseitig stützen. Das ist schon ein Punkt, der mich sehr stark bewegt. Auch mit der Erfahrung aus der Musikindustrie, aus der Startup-Welt, es funktioniert nicht anders. Ne? Wir können nicht als Alleinkämpfer Erfolg haben. Das funktioniert nicht, weil wir irgendwie immer auf andere Menschen auch irgendwie angewiesen sind und oder auf andere Expertisen. Deswegen ist das menschlich notwendig, um voranzukommen.
Ja, total. Ich habe, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge das Zitat zitiert, dass ich gesagt habe, wenn du schnell irgendwo ankommen willst, dann geh halt alleine. Aber wenn du weit gehen willst, dann musst du zusammengehen. Und ich glaube, das trifft halt sehr, sehr gut auch auf dieses Thema Netzwerken zu, weil erst wenn du dich ineinander verhakst und miteinander Hand in Hand gehst, dann kommst du halt wirklich weit, weil du immer wieder dich auch gegenseitig sozusagen anzündest oder befeuerst. Dieses Netzwerken, was du so beschreibst und in dir hast, war das schon immer so? Also wenn wir jetzt mal zurückgucken Richtung Schule, Uni, ging das da los?
Darüber habe ich mir schon häufiger mal früher viel Gedanken gemacht. Ich habe die Erkenntnis, dass das seit meinem Schulwechsel von der 11. zur 12. Klasse ist. Damals habe ich nämlich durch die Schule in Kiel gewechselt und bin ja dann in den 12. Jahrgang in einen Jahrgang gekommen, die sich schon seit x Jahren kannten. Das heißt, in dem Moment hatte ich gar keine andere Wahl, als entweder du gehst jetzt richtig nach vorne und baust schnell deine Beziehungen auf, oder du bleibst halt derjenige, der irgendwie dazugekommen ist und dann noch sein Abi dort macht und dann, trennt sich wieder die Wege. Und damals hatte ich diesen Schritt nach vorne gemacht, dass ich irgendwie auch in die Schülervertretung eingetreten bin, um da irgendwie schnell mein Netzwerk zu finden. Also da hat das eigentlich begonnen. Vorher war ich eher, ich sag mal, ein bisschen schüchtern, muss ich sagen. Also in der früheren Jugend schüchtern. Und durch diesen Schulwechsel wurde ich einfach in die Situation gedrückt, so jetzt musst du aus dir rausgehen. Also das so in der Retro kann man das so sehen. Damals war es einfach nur intuitives Verhalten, nicht gezieltes Verhalten. Und das hat sich dann im Studium fortgeführt. Ne? Also hier Fachschaft, also ne, Studienvertretung, Jahrgangssprecher auf der Popakademie, wo ich Musikbusiness studiert habe, immer überall so der Connector gewesen, um Leute zusammenzubringen. Also das habe ich halt im Studium und schon in der späten Schulzeit dann ausgelebt und das hat mich sicherlich da auch dann geprägt. Ja.
Ja, schön, weil es sind ja oft auch dann die Herausforderungen, ne, die dir als Kind auch gestellt werden und die du dann lösen musstest sozusagen und die du ja dann auch für dich umgesetzt hast. Und trotzdem erlebe ich dich auch hier im Gespräch als jemand, der sehr empathisch ist. Ne? Also das ist, glaube ich, auch etwas, was in dir ist, dass du dich sehr schnell in einen Menschen hineinfühlen kannst. Ist ja auch etwas, was sein muss, wenn du jemanden fühlen willst, um herauszufinden, wie tickt der denn? Das hattest du nur noch nicht erwähnt und ich das kam mir so nochmal sofort in den Sinn, als ich dem zugehört habe, dass ich dich eben halt auch als sehr empathisch, psychologisch empathisch wahrnehme. Finde ich auch total schön. Und auch wichtig im Netzwerk.
Ja. Aber ich kann tatsächlich, und das ist auch ganz spannend, sagen, das funktioniert für mich persönlich im Beruflichen besser als im Privaten. Und, ne, also man ist ja auch beruflich und privat durchaus ein unterschiedlicher Mensch. Mhm. Vielleicht hängt es auch dann da, also, ne, also auch im Beruflichen bin ich eher extrovertiert. Im Privaten bin ich auch gern mal irgendwie, brauche ich meinen Ausgleich und bin da eher der ruhigere Typ. Und das finde ich auch ganz spannend, dass man da auch dann die eigene Persönlichkeit unterschiedlich dann auch, lebt, ne, so gesehen. Mhm. Ja. Mhm.
Ja. Ja, aber das stimmt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das ein Stück weit erlaubt. Also du hast gerade eben auch gesagt, als du dann in der 12. Klasse angefangen hast mit Schulsprecher und Fachschaftsvorsitzender, dann später an der Uni und so weiter, da hast du dich ja auch immer in diese erste Reihe Rollen sozusagen reingepusht. Du hast ja selber auch gesagt, da hast du intuitiv gehandelt, aus der Notwendigkeit heraus, dass du gedacht hast, now or never, so jetzt muss hier irgendwas passieren, weil ansonsten finde ich keinen Anschluss. Das war sicherlich intuitiv sehr klug. Ich teile das, was Anja sagt, mit der Empathie. Das hast du gemacht, weil du gefühlt hast, dass das jetzt gerade der richtige Schritt ist. Was aber so spannend ist, das hast du dann eben einfach ausgebaut auch und hast einfach gesagt, okay, jetzt gehe ich den nächsten Schritt in der Uni und gehe wieder in so eine exponierte Rolle. Mittlerweile machst du das im Divisch, im Digitalcluster, und das sind ja immer exponierte Rollen, in die du dich selber pusht. Und dann auch zu sagen, hey, ganz ehrlich, im Privatleben habe ich dann mal eine Rolle, die vielleicht weniger exponiert ist. Das ist total wichtig. Und ich glaube, dieses Ausbalancierte von unserer eigenen Persönlichkeit, auch das ist etwas, was wir auch als Gründer oder generell als Unternehmer ganz, ganz dringend brauchen, weil wir ja nicht immer frei drehen können. Also ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich das auch klar zu machen, welche Rolle spiele ich wo.
Ja, absolut richtig.
Und das Netzwerken selber, du hast vorhin noch gesagt, sich zusammenzutun, ich sag mal, eine Gemeinschaft zu bilden, ist ja Netzwerken. Hat sich das für dich im Laufe der Zeit nochmal intensiviert? Ist da deine Wahrnehmung, dass es heute umso wichtiger ist, als vielleicht noch vor 20 Jahren, sich mit Menschen zu vernetzen, sozusagen gemeinsam zu wachsen?
Es gibt ja häufig so die Wahrnehmung, das Leben ist komplexer geworden und deswegen, um Lösungen für das heutige Leben zu brauchen, brauchen wir unterschiedliche Köpfe. Ich nehme das durchaus so wahr, dass das auch so ist, ne, weil wir verschiedene Technologien miteinander kombinieren, weil wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, weil wir, das merkt man schon. Ich meine, auch Marketing funktioniert heutzutage ganz anders, als es damals funktioniert hat. Irgendwie wir haben alle dann eher ein Pull-Marketing heute anstatt ein Push-Marketing, und das braucht auch irgendwie andere Aspekte. Ich habe natürlich jetzt nicht den Vergleich, wie war es in den 90ern, also in der vordigitalen Zeit, weil ich da einfach noch nicht im Geschäft groß irgendwie oder im beruflichen Kontext drin war, weil ich noch zu jung war. Aber das ist eine Sache, durch die Digitalität unseres Lebens hat das sicherlich nochmal großen Schub genommen. Ne? Und wir können Probleme unserer Zeit einfach nicht alleine lösen, und deswegen brauchen wir diesen fachlichen Austausch. Wir brauchen auch, und das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, wir brauchen auch unsere sozialen Netzwerke, egal ob sie beruflich oder privat sind, weil wir heutzutage wesentlich mehr diversifizierter leben und dann nach unseren Gleichgesinnten ja auch suchen. Ne? Also wir brauchen Menschen, mit denen wir irgendwie zusammenhängen, weil der Mainstream ist out, in Anführungsstrichen, sondern wir sind alle in unseren kleinen Blasen unterwegs. Und das ist auch ein Aspekt, der damit reinfließt, dass wir Netzwerken und Beziehungen aufbauen zu Gleichgesinnten. Es geht beim Netzwerken ganz häufig das Finden von Gemeinsamkeiten. Da hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das Thema Thermomix oder das Thema, wenn ich Menschen treffe, die irgendwie auch Musik produzieren oder aus der Musikindustrie kommen oder ChatGPT genauso lieben wie ich. Na, und also solche Themen dann halt irgendwie auszudiskutieren und dann von den anderen zu lernen und das Gefühl zu haben, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Interesse und ich habe diesen Austausch. Das ist ein menschliches Bedürfnis.
Gefühl.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist eine wunderschöne Überleitung zu unserem nächsten Thema, zu dem Thema Be the Light. Anja und ich übersetzen unser Be the Light ja mit Füreinander, Miteinander. Und du hast es gerade schon gesagt, wir können nicht alleine als Gesellschaft, das ist, oder auch als Individuum. Und jeder braucht Buddies, jeder braucht das Gefühl, ich gehöre irgendwo zu oder ich ich bin nicht anders als alle anderen, sondern ich werde irgendwo gesehen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist für uns, damit wir auch wachsen können, dass wir uns irgendwo gesehen fühlen. Und da tust du ja garantiert als Netzwerkprofi ganz, ganz viel für.
Be the light.
Von daher auch da nochmal die konkrete Frage, was tust du denn für das Füreinander, Miteinander in unserer Gesellschaft, sowohl in deiner Doppelfunktion als Netzwerkprofi, als auch vielleicht als Privatperson zum Beispiel?
Oh, ja, da hole ich jetzt mal ganz kurz aus. Ich habe ja mehrere Punkte. aber angefangen vielleicht mit dem, was wir heute auch schon gesagt haben, dieses Mindset zu haben, wie kann ich dem anderen helfen? Mhm. Also das hat ganz viel für ein Füreinander da, ja. Ne, dass ich mich zuerst um den anderen sorge und dann meine eigenen Belange. Wenn sich das koppeln lässt, ist das schön, aber es ist für mich nicht zwingend. Das heißt, dieses richtige Mindset an der Stelle beim Netzwerk, bei dem Beziehungsaufbau zu haben, wie kann ich dir helfen? Das ist ein wichtiger Punkt bei diesem Thema.
Was denn?
Ein Thema, was vielleicht dann für meine Divisch, Digitalwirtschaft-Rolle da ist, durch das Erleben in der Musikindustrie, wie es der ergangen ist in den Nullerjahren, dass sie wirklich eine wirtschaftliche Krise hatte, die so groß war wie zuletzt, als das Radio in den 1920er Jahren aufkamen, habe ich eine sehr, sehr intrinsische Motivation, das Thema Digitalisierung anderer Lebensbereiche voranzutreiben. Nee. Und zwar so voranzutreiben, dass es funktioniert. Ja, das ist ganz stark aus dieser Musikindustriezeit geprägt, als ich gesehen habe, ich habe bei Universal Music gearbeitet und habe Monat für Monat gesehen, wie dort die Tische leerer wurden, okay. Dass die Budgets gekürzt wurden, dass Künstler nicht mehr unterstützt werden konnten. Es waren neue irgendwie auch gesigned wurden, aber das war alles nicht mehr so, wie es mal gewesen ist. Ich hatte das selber mitbekommen mit meinem eigenen Label, dass dann bestimmte Einnahmen stark runtergegangen sind. Also das Compilation-Business, ja, okay, das war ein 90er-Jahre-Ding oder ein frühes 2000er-Ding, aber das war eine Säule von Einnahmen, die für Künstler aus der Musikrichtung, mit der ich zu tun hatte, elektronische Musik, unglaublich wichtig war und die ist zusammengebrochen. Ne? Und das heißt, diese ganze digitale Transformation war für die Musikindustrie sehr, sehr schmerzhaft. Jetzt mittlerweile kann man gesamtwirtschaftlich sagen, läuft da wieder alles Suche, also ist großartig, weil die Gesamtumsätze sind. Was das für den einzelnen Künstler bedeutet, dafür müssen wir nochmal einen neuen Podcast machen, für diese ganze Themenwelt. Aber im Endeffekt, dieses Wissen daraus, das hat damals nicht gut funktioniert. Und was sind meine Learnings daraus, die ich vielleicht dann auch anderen geben kann? Das ist auch ein Vortragstitel, den ich woanders mal gebe, was wir von der Musikindustrie über digitale Transformation lernen können. Ja, das ist durchaus ein Punkt, der mich da vorantreibt. Vielleicht noch eine weitere Sache in diesem ganzen Kontext. Ich verbinde meine Erfahrungen aus der Musikindustrie mit meinem heutigen Leben mit ganz viel Wissenstransfer und ganz vielen Anekdoten. Anekdoten findet jeder spannend aus der Musikindustrie, so eine Showwelt, erzähl mal darüber. Ja, das ist natürlich für mich auch ein Vorteil, muss ich ganz klar sagen, so in Gesprächen. Also das Intro, ich komme ursprünglich aus der Musikindustrie, ist für die meisten einfach so, erzähl mal, ne? Aber es bringt ganz viele Anekdoten, wie Künstlermarken aufgebaut werden, wie das die Verbindung zu Fans ist. Das ist tatsächlich ein Thema, was ich in meinem Networking-Thema ganz viel spiele, ne? Dass wir unsere Geschäftskontakte zu Fans machen. Also eine viel höhere emotionale Involvierung zu haben, als nur ich kaufe deine Produkte. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite diesen Transfer halt bezüglich Digitalität dann halt in die heutige Wirtschaft. Und ja, nicht zuletzt, weil ich jetzt auch 4 Kinder habe und das Thema Digitalisierung auch nicht nur in der Wirtschaft da, sondern auch in der Schulwelt, ist das auch ein Punkt, dass ich ganz stark versuche, das Thema Schulbildung und Berufsorientierung zu verbessern. Mhm. Ich hatte persönlich ja einen sehr, sehr wilden beruflichen Ritt, kann man sagen, dass ich irgendwie in der Musikindustrie gestartet bin, dann irgendwann Startup-Gründer war. Jetzt bin ich übertrieben gesagt in einer Behörde, das ist wirklich sehr übertrieben, also das fühlt sich anders an, aber trotzdem, ich bin im öffentlichen Dienst als im Hauptamt. Das ist schon eine Entwicklung, die eher ungewöhnlich ist. Ich will sie nicht missen, also ich habe ja meine ganzen Erfahrungen dann damit gemacht, aber sicherlich hätte ich gerne früher zum Beispiel im Thema meine Persönlichkeit verstanden und dann da vielleicht justiert, was ich dann in meinem beruflichen Leben gerne machen möchte. Oder zu wissen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und auf der anderen Seite halt das Thema Schulbildung zu modernisieren. Also es ist echt, es sind da so viele Baustellen, die sind auch echt schwer zu lösen. Aber wir haben viele Möglichkeiten und auch viele Herausforderungen in der Schulbildung. Und wenn wir uns darum nicht kümmern, dann haben wir in der Zukunft ein echtes Problem. Ja, also wir müssen die digitale Kompetenzen voranbringen, damit wir nachher Menschen in der Berufswelt haben, die Bock haben, digitale Themen voranzutreiben. Und wir brauchen keine Menschen, die dann zum ersten Mal nach einer Schule irgendwie mediale Kompetenz oder digitale Kompetenz dann haben und dann eigentlich gar nicht Lust haben, den Status quo zu verändern. Das bringt für die Digitalwirtschaft nichts, weil die versuchen, was zu verändern und stoßen an eine Mauer, die sie nicht weiter bewegen können. Und das bringt der Gesellschaft und in Wirtschaft auch nichts, weil die dann nicht vorankommen. Also oder wir langsamer vorankommen als andere Länder. Das ist in anderen Ländern echt anders.
Ja, das ist total wichtig, weil du damit zwei ganz krasse Säulen ansprichst. Zum einen diese digitale Entwicklung und aber auch, was du gerade gesagt hast, du brauchst ja auch Menschen, die Bock haben, etwas zu verändern. Mhm. Das heißt, du musst ja auch Kinder so an solche Themen mit Neugier, Offenheit, Lust und Passion heranführen, dass die diese Leidenschaft auch entwickeln und nicht einfach so alte Themen abrocken in der Schule, die mit der heutigen Zeit nichts mehr zu tun haben. Und das zu leisten, ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung und aber auch immens wichtig. Das teile ich komplett, was du gerade sagst.
Und wir haben eine Zeit, wo so viele technologische Megatrends aufeinandertreffen. Das ist tatsächlich auch in einem Buch von Frank Thelen hervorragend beschrieben, wo wir das Thema Robotik, wir haben das Thema 5G, wir haben KI, wir haben Big Data grundsätzlich. Also da clashen so viele Themen aufeinander und wir dürfen nicht in die Situation kommen, dass wir Angst davor haben. Also klar, wir müssen die ethisch korrekt aufbauen oder nutzen. Aber wir müssen das mit Neugierde und Mut irgendwie herangehen, weil sonst machen es andere. Und dann haben wir in Deutschland ein riesiges Problem, in Europa. Aber gut, wir arbeiten dran, dass sich das irgendwie, dass sich das entwickelt.
Ja, aber das ist toll. Also, dass du diesen Punkt auch nochmal machst, das ist großartig. Im Übrigen haben wir hier unseren zweiten Thermomix, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großes Herzensthema von Anja und mir. Anja hat neulich einen LinkedIn-Post veröffentlicht zu der besonderen Schule ihrer Kinder. Wir beide haben sowieso schon bilateral drüber gesprochen. Wir werden mit den Möglichkeiten und Ideen von gestern definitiv nicht die Probleme von morgen lösen. So, ich glaube, das ist da einfach ein ganz, ganz wichtiger Satz. Und Anja und ich haben ja tatsächlich zum Beispiel auch gesagt, irgendwann gibt's Yay Education. Das haben wir mal angemeldet. Das ist lustig, Anja, das sage ich jetzt schon das zweite Mal in irgendeiner Podcast-Folge. Irgendwann gründen wir eine Yay-Schule für Andersdenken oder Weiterdenken. Das ist ja so mein persönlicher Traum. Und es ist auch gut, auch das ist ja Motivation, sowas immer wieder laut zu sagen, weil irgendwann muss man es dann auch machen. Dann kann man sich so ein bisschen selber unter Druck setzen. Also finde ich schön, dass du das Thema auch nochmal reingebracht hast. Das pusht Anja und mich.
Sehr gut.
Finde ich gut. Aber ja, wir kommen so ganz langsam zum Ende, einfach weil ich das Gefühl habe, wir haben ansonsten, wenn wir uns nicht disziplinieren, geht der Podcast 3 Stunden. Deswegen versuche ich heute immer das Schild hochzuhalten. Wir müssen uns fokussieren und disziplinieren. Und daher würde ich sehr, sehr gerne jetzt einfach auf das Thema Weisheit kommen. Denn ich weiß, da hast du auch eine sehr schöne mitgebracht. Und die bringt sicherlich jedem Gründer, der jetzt gerade am Anfang steht, oder generell jedem Unternehmer, der irgendwie sagt so, wow, in diesem Netzwerk-Dschungel, wie mache ich das da eigentlich? Finde ich, sind das genau die richtigen Tipps und Tricks.
Weisheit.
Ich kann tatsächlich sagen, diese Weisheit oder dieser Part, der kommt von mir. Ich habe in anderen Folgen von euch gehört, dass manche irgendwie, letzte war Albert Einstein wurde, also dass dann verschiedene Zitate dann zitiert wurden. Aber ich habe tatsächlich in diesem Fall einen so ein Nugget dann aus von mir mit reingenommen, weil das tatsächlich auch ein Punkt ist, wo, wenn ich in meinen Workshops auf Menschen treffe, die sagen, hey, ich bin doch voll gut im Netzwerken, wozu soll ich mir diesen Workshop jetzt noch antun? Dass sie nicht selten, also habe ich mehrfach erlebt, nachdem sie diese Weisheit dann mitbekommen haben, gesagt, okay, allein dafür hat's geholfen, in diesem Workshop dabei zu sein, weil das viele Menschen nicht so wahrnehmen. So, jetzt habe ich aber so richtig Trommelwirbel.
Ja, aber hallo. Vielleicht sollten wir hier nochmal einen Trommelwirbel einbauen.
Also, ich fange mal an. Das ist nämlich an sich ein Vierklang. Ne? Also, vier kurze Parts. Wir fangen an. Also, Dienstleistungen, und das ist unsere komplette Wirtschaft eigentlich, sind Erfahrungsgüter. Mhm. Das klingt sehr, sehr akademisch, erkläre ich gleich nochmal. Erfahrungsgüter brauchen Vertrauen. Vertrauen wächst aus Beziehungen. Und die Basis für gute Beziehungen ist Netzwerk und halt wirklich Beziehungspflege. So, nochmal kurz zur Wiederholung. Für die, die ja zuhören. Dienstleistungen sind Erfahrungsgüter. Erfahrungsgüter brauchen Vertrauen. Vertrauen wächst aus Beziehungen. Und die Basis dafür ist gutes Netzwerken und gute Beziehungspflege. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir unsere Dienstleistungen, und das ist eigentlich alles, was wir in der Wirtschaft haben, weil alles ist irgendwie auch immer dienstleistungsunterstützt, egal ob wir ein festes Produkt haben oder nicht, weil ne, auch der Kundensupport ist eine Dienstleistung, braucht das, gute Beziehungen zu haben. Und das kommt alles aus diesem Punkt heraus, dass Dienstleistungen Erfahrungsgüter sind. Und das erkläre ich jetzt mal ganz kurz, was eigentlich Erfahrungsgüter sind. Das klingt sehr akademisch. Mein Doktor habe ich einen Haken dran gemacht, dass ich da auch mal so rede. Erfahrungsgüter sind nämlich diejenigen, die Güter oder die Produkte, die man erst bewerten kann, nachdem man sie erlebt hat. Mhm. Und also alles, was wir an Dienstleistungen haben, können wir nicht von vornherein, ja, ich sag mal, erlebt haben. Wir können nur darauf vertrauen, dass der uns das anbietet, dass das ein gutes Produkt ist am Endeffekt oder eine gute Dienstleistung, eine gute Erfahrung, ja. Oder wir haben Menschen, die uns empfohlen haben, ein Produkt zu nutzen. Mhm. Also, und das ist diese ganze, auch das Verständnis, warum es nur noch Pull-Marketing funktioniert und nicht mehr Push-Marketing. Weil bei Push-Marketing haben wir kein, also da müssen wir einen Vertrauensvorschuss geben. Bei Pull-Marketing haben wir quasi Empfehlungen oder eine Beziehung zu dem jeweiligen Produkt. Das ist für jedes Startup ist es eine Sache, weil da auch da ist, haben wir die Situation, Investoren brauchen Vertrauen darin, dass die dann auch eine gute Erfahrung geben, also sich gut entwickeln.
Ja.
Das ist für jeden Wirtschaftsbereich mittlerweile da. Wir sind einfach eine dienstleistungsorientierte Wirtschaft und die kann nur über Beziehungen funktionieren, weil wir dieses Konstrukt haben, dass alles Erfahrungsgüter sind. Und wenn man das noch zusätzlich eine Ergänzung, dass wir durch die Digitalisierung, durch Google Maps und Co. haben wir grundsätzlich ein Überangebot. Ja. Wenn ich irgendwo, also ich muss ja noch nicht mal in meiner Region denken, also wenn ich jetzt irgendwie Straße Google Maps von Kiel aufrufe, da nach Online-Marketing suche, kriege ich wahrscheinlich 200 Ergebnisse von Agenturen, Unternehmen, die mir das in dem Bereich irgendwas anbieten. Wie soll ich denn daraus entscheiden, was jetzt für mich das Beste ist, welche mir die beste Erfahrung geben? Und wenn wir das jetzt nur überregional denken, kann ich suchen Coaching für mein Startup oder so, dann habe ich auch eine Flut von Angeboten. Das ist der Kern, warum wir gute Beziehungen brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen und um die richtigen Leute kennenzulernen, um dieses Vertrauenssystem zu haben. So, das ist meine Weisheit.
Ja, super spannend. Ich habe erst ein bisschen gestutzt bei Erfahrungsgüter. Warum? Weil ich nicht so richtig ins Gefühl komme. Weil Güter, ne, jetzt wo du es erklärt hast, habe ich gedacht, ah, okay, alles klar. Finde ich total spannend. Ich habe noch eine Frage, weil du sagtest, es gibt ja zum einen die Pull-Methode und die Push-Methode. Und dass die Push-Geschichte nicht mehr wirkt heute. Und dass es eher die Pull-Methode ist. Warum ist das heute so? Weil ich glaube, das ist nochmal so eine Anschlussfrage von dem, wo wir vorher schon mal waren. Mhm. Und ich finde die total spannend. Ist es, weil das Angebot so komplex geworden ist, dass es quasi eine Erfahrung bedarf, das Vertrauen heute noch mehr zu schüren? Oder was ist da deine Erfahrung?
Sowohl das als auch noch ein zweiter Punkt. Wir haben als Konsument, als Entscheider im B2B-Kontext die Möglichkeit, uns zu informieren über andere mhm. Produkte oder Dienstleistungen. Das heißt, früher haben wir eine Werbung gesehen, wurden Kaltakquise angerufen und konnten dann eigentlich nur sagen so, ja, nehme ich oder klingt gut oder nehme ich nicht, ne? Und heutzutage, wenn mich irgendwer anruft und mir einen Wasserspender oder einen Kaffeevollautomaten verkaufen möchte, dann erstens brauche ich selber einen Bedarf, der gerade da ist. Vielleicht ist er dann gerade da und früher hätte ich dann gesagt, so, ach cool, brauchen wir gerade, also von daher kommen wir ins Geschäft. Aber heutzutage fange ich ja erstmal an, mich dann mit dem Thema auch zu beschäftigen. Das heißt, ich suche online nach Informationen, ich suche online nach Rezensionen, was im Endeffekt wieder dieses Thema Vertrauen oder Empfehlungen ist. Und ich informiere mich. Also die Kunden heutzutage sind ja viel besser informiert als früher, teilweise besser informiert als die Anbieter.
Ja.
Und deswegen funktioniert es nur nach dem Pull-Prinzip, weil wir uns halt informieren und dann den Bedarf stillen, wenn wir den Bedarf haben und nicht, wenn wir angepusht werden, einen Bedarf zu haben.
Nee, macht total Spaß. Sinn.
Ja.
Ich habe eine allerletzte Frage. Und die kannst du bestimmt ganz schnell beantworten. Funktioniert Networking und Beziehungsaufbau zu 100% digital?
Nein.
Sehr gut, darauf wollte ich hinaus.
Das ist eine tolle Ergänzung. Also ja. Ich will LinkedIn und Co. nicht mehr missen, weil das immer so kleine nochmal Kontaktpunkte sind, die man setzen kann. Aber aus Chats und Kommentaren baut sich keine Beziehung auf, weil wir keine emotionale Verbindung haben. Ich bin sehr dankbar, dass wir mittlerweile Videokonferenz haben, weil das ist eine tolle Mischform von ich telefoniere, das war vorher auch schwierig, über Telefon Beziehungen aufzubauen, aber immerhin, es war eine zeitsynchrone Kommunikation. Aber ne, sich zu sehen, ist so wichtig.
Ja,
ne, und, komplett. Dann auch den anderen zu spüren, also im Endeffekt, das ist unglaublich wichtig, um eine echte Beziehung aufzubauen und wir können das nicht über rein digitale Medien machen, insbesondere wenn die Zeit asynchron sind.
Hast du so eine prozentuale Verteilung, wenn du sagst, wie viel ist? Also ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber ich finde es einfach mal fürs Gefühl will, auch wenn es jetzt nicht auf den Punkt genau ist. Wie viel von deinen Netzwerken ist online und wie viel ist?
Also ich kann es echt nicht prozentuell sagen, weil ich würde sagen, online ist eine, wie gesagt, eine schöne Ergänzung, um bestehende Kontakte noch ein bisschen mitzupflegen, ne, denen immer einen kleinen Punkt an Wertschätzung zu geben über Interaktion, über wie auch immer. Aber jemand kennenzulernen, braucht es auf jeden Fall eine zeitsynchrone Kommunikation, die verbal ist und am besten mit dem Treffen ist. Von daher, genau, virtuell ist oder digital ist nur eine Ergänzung. Wenn ich es wirklich prozentuell sagen würde, dann würde ich sagen, ich glaube 80-20 wäre schon sehr hochgegriffen, vielleicht ist es 90-10. Also 80-90%, was das echt die echte Kommunikation ausmacht. Das kann auch virtuell, also Videokonferenz ist auch okay an der Stelle, ja. Aber das zeitasynchrone digitale Thema, also LinkedIn und Co., ist echt nur i-Tüpfelchen an der Stelle. Das ist aber auf der anderen Seite total wichtig, Informationen zu erlangen.
Ja.
Weil das, was ich bei LinkedIn lese, kann ich in meine Gespräche übernehmen. Das, was ich auf der 5. Seite bei Google über einen Menschen herausfinde, kann ich theoretisch nutzen in einem Gespräch.
Ja.
Also nicht aktiv, also niemals frontal adressieren, hey, du warst ja mal Landesmeister im Tischtennis, uns haben wir unterhalten, das ist dann vielleicht ein bisschen zu komisch. Du Stalker, ne? Aber darauf hinzuspielen, mit Fragen dorthin zu führen, ist total sinnvoll, wenn es Sinn macht. Ne? Also wenn ich auch die Affinität zu Tischtennis habe in diesem Beispiel.
Sehr gut. Ich finde, es war ein wunderbares Schlusswort. Es geht nicht ausschließlich digital. Von daher, Johannes, ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir haben alle ganz viel gelernt. Ich auf jeden Fall. Anja hat auch viel genickt und jeder, der zugehört hat, garantiert auch. Von daher, vielen lieben Dank dir. Auch für deine Nuggets aus den Weisheiten, die du jetzt einfach so mit uns teilst, ohne Vortrag. Und ja, dann würde ich sagen, auf gute Gespräche, auf gute Netzwerke und bis bald einfach.
Genau.
Naja, vielleicht bis bald. Wie kann man dich erreichen? Also wäre das nicht auch noch
das packen wir in die Show Notes, würde ich sagen.
Ich sag mal, da führt der Weg dann auch über das Digitale, das ist auch okay als Erstkontaktaufnahme. Website, LinkedIn, egal ob persönlich oder also persönlich, wirtschaftlich oder dann über die Divisch-Perspektive. Ich bin auffindbar und es gibt, soweit ich weiß, auch nur einen Johannes Ripken.
Schön, dass du da warst, Johannes.
Ich danke euch.
In die Zukunft gründen.
So, das war doch jetzt richtig cool. Also ganz viel in die Zukunft gründen und ganz viel Be the Light. Also ich glaube, da können wir jetzt nochmal eine Runde sortieren und einmal gucken, was heißt das denn jetzt auch konkret für Foodfounder? Man könnte ja sagen, im allerersten Step, interessiert mich alles nicht. Ich habe ja ein Produkt, ich habe ja keine Dienstleistung. Und ich glaube, da haben wir heute alle gelernt, dass man das genau so nicht mehr betrachten kann, oder?
Nee, absolut. Also das, ich glaube, es betrifft alles. Das betrifft Dienstleistungen, Produkte. Ich glaube, da kann man alles in einen Topf werfen, was ich grundsätzlich für mich heute mitnehme. Deswegen habe ich da auch am Ende nochmal so drauf gepocht, weil ich das so spannend finde, diese Veränderung von Push ehemals zu Pull. Finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da sich nochmal bewusst darüber zu werden, die Frage auch immer im Kopf zu haben, egal was du tust, ob online oder offline, wie kann ich helfen?
Ja.
Wie kann ich dir, lieber Konsument, der meine Dienstleistung haben möchte oder mein Produkt, helfen und welchen Mehrwert kann ich dir mitgeben? Und diese Frage immer als Vorderstes zu stellen, und so in ein Gespräch zu gehen, finde ich, ist vom Mindset her auch nochmal total positiv, um gar nicht in dieser Bittstellerhaltung zu sein, sondern ganz im Gegenteil in die Geberposition zu gehen. Und das war so für mich nochmal ganz ausschlaggebend heute.
Ja, ich finde auch, das war richtig spannend, wenn man das jetzt mal an einem konkreten Beispiel festmacht und halt sagt, wir haben einen Gründer und der hat irgendeinen gesunden Riegel, da sind wir wieder bei den Riegeln und der Mangolimonade. Dann ist ja die Frage, okay, dann gucke ich vielleicht mal anders auf den Riegel. Was tut dieser Riegel für meinen Konsument? Wie hilft dieser Riegel meinem Konsumenten? Da geht es dann ganz, ganz schnell eben auch darüber, wie spreche ich über das Produkt? Also spreche ich über das Produkt im Sinne von, ja, yeah, da sind Erdnüsse und Chiasamen drin? Oder spreche ich darüber, das ist tut was für deine Darmgesundheit? Und es hilft dir, wenn du dich, keine Ahnung, aufgebläht fühlst oder irgendetwas. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Also wirklich auch da über Punkte zu kommen, schon in der Produktkommunikation, dass man sofort sagt, ich möchte dir helfen, dafür habe ich dieses Produkt gemacht. Ich habe das Produkt nicht gemacht, um einen geilen Energy-Riegel zu machen, sondern ich habe das Produkt gemacht, um dir zu helfen, um dir neue Energie zu geben und so weiter und so fort. Ich meine, das sind alles in der Kommunikation keine neuen Themen, aber sie nochmal so auf den Punkt gebracht zu haben und sich auch nochmal klar zu machen, wir können ja nicht kommunizieren. Wir kommunizieren immer mit allem, was wir tun, sei es mit dem Packaging, sei es mit einem LinkedIn-Post, sei es auf der Website und so weiter und so fort. Und da jedes Mal wirklich auch wieder dieses Konsumentenzentrierte in den Mittelpunkt zu stellen und dann aber nicht nur konsumentenzentriert zu sein im Sinne von, was kriegt der Konsument? Juhu, so viele Erdnüsse wie noch nie. Sondern was tut es für den Konsumenten? Also wirklich da auch die Transferleistung dann zu erbringen. Das ist quasi die Rocket Science und das ist in die Zukunft drücken.
Ja, total, finde ich auch. Und am Ende auch dann noch ein bisschen zu verlängern, zu sagen, ich möchte ja langfristig Vertrauen aufbauen.
Ja.
Und wie generiere ich Vertrauen? Indem ich natürlich mich zum einen informiere, ne, das ist ja das, was Johannes auch sagte, die Menschen sind heute deutlich besser informiert, aber auch die Kundenfeedbacks zu nutzen, Testimonials mit einzubauen, die Stimmen der Verbraucher hörbar zu machen.
Ja.
Du da so ein sicheres Gefühl bekommst, dass es da Menschen draußen gibt, die schon diese Erfahrung haben und wo dir dadurch halt einen Vertrauensbonus aufbaust. Ich glaube, das ist auch nochmal immens wichtig.
Ja, und ich fand auch schön, dass er nochmal auch wieder mit seiner Musikindustrie-Analogie eben sagte, macht Konsumenten zu Fans. Weil genau darum geht es ja. Ein Fan ist deutlich mehr committed und deutlich mehr verbunden mit einer Marke oder mit einer Person, wobei eine Person mittlerweile auch eine Marke ist, als es jetzt ein Shopper ist oder als es jetzt ein stumpfer Konsument ist. Und ich glaube, wenn man das eben sich auch immer wieder klar macht und sagt, ich will Fans, ich will Leute, die wirklich sagen, ich warte auf die nächste Limited Edition, ich warte auf das neue Produkt, was kommt, ich habe vielleicht sogar über dieses Thema eine Community aufgebaut. Nicht die Swifties, sondern von mir aus die Riegelesser oder was auch immer. Ich muss da an die ganze Zeit, denke ich immer an Frankie and Friends und seine Nussmixe, der ja genau das auch gerade wirklich versucht und seine Community da ganz, ganz eng mit aufnimmt. Und das ist so ein Paradebeispiel, finde ich, für mich. das einfach auch mal neu und anders zu denken. Und ich mochte diese Fan-Analogie sehr.
Ja, total. Und ich, was mich auch sehr getriggert hat, da hatte ich ja auch für Südtrack Johannes auch nochmal so, ja, so da ein bisschen tiefer reinzugehen, ist dieser gesellschaftliche Wandel, der bewegt mich auf, weil ich der festen Überzeugung bin, dass früher doch sehr hedonistisch kommuniziert wurde und man sich selber sehr in den Mittelpunkt gestellt hat und das Produkt. Und immer dann, ich hatte so, ne, das Kaufen sage ich, Kaufen und dann wurde gekauft. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Und heute ist es einfach kompletter Shift hinzu, was kann ich für dich tun? Das heißt, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es einen kompletten Einfluss nimmt auf unsere Kommunikation und auf die Art und Weise, wie wir den Menschen in den Fokus rücken, als auch dieses Füreinander, Miteinander.
Ja.
Das, was wir ja auch da immer wieder highlighten, dass das heute immer wichtiger wird und wir immer mehr in dieser Verbindung denken dürfen mit anderen Menschen, um gemeinsam eben auch zu wachsen. Und das hat mich heute auch nochmal so sehr beflügelt.
Ja, verstehe ich voll. Und weißt du, was mich total freut? Wir haben ja unser Positionierungsmodell jetzt auch gerade wieder überarbeitet, unser Kiwi-Modell, wie es heißt. Da müssen wir irgendwann, wir machen jetzt ja auch nochmal einen Trommelwirbel, da werden wir dann mal in Ruhe mit euch drüber sprechen. Was ich aber so schön finde, dass eben all diese Punkte in dem Positionierungsmodell berücksichtigt sind. Und das ist so gut, weil man eben einfach sagen kann, es gibt ja immer die Frage, warum braucht es denn noch ein Positionierungsmodell? Und ich finde, so ein Gespräch wie heute ist genau die Antwort, dass man halt sagt, naja, weil Marken halt einfach anders funktionieren mittlerweile, weil es nicht mehr nur darum geht zu schreien, kauf mich jetzt. So, und deswegen, weil das nicht mehr funktioniert, brauchen wir auch neue Modelle. Und das macht mich sehr froh, dass wir da was haben.
Definitiv.
In diesem Sinne. Schön. Wir wünschen euch gute 2 Wochen. An der Stelle nochmal der kleine Aufruf, uns sehr gerne eine Bewertung dazu lassen für unseren Podcast.
Und gerne und auch 5 Sterne.
Ja. Und auch nochmal die Info, wer jetzt beim Thema Positionierungsmodell hellhörig geworden ist, es gibt da ja einen schönen Online-Kurs. Ne? Also den kann man ja machen, wenn man das Gefühl hat, man muss sich jetzt mal mit der neuen Art Marken aufzubauen, auseinandersetzen. Also von daher, gute 2 Wochen und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Tschüss, tschüss.